Hallo und herzlich willkommen heute zur 95. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert, wie sie arbeiten und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Bevor ich dir von meiner Reise zu meinem heutigen Interviewgast berichte, möchte ich auf das Online-Tasting mit Markus Schneider am 8. Mai hinweisen. Dafür haben wir drei exzellente Weine aus seinem aktuellen Portfolio ausgesucht, nämlich den Sauvignon Blanc Caituí, das Einzelstück aus uralten Portugieser Anlagen, und den Steinsatz, das ist eine Cuvée aus Cabernet und Merlot. Ein paar Tickets dafür gibt's noch. Mehr Informationen dazu und wie du dir ein Ticket besorgen kannst, erfährst du wie immer auf meiner Website. So, nun aber zu meinem heutigen Interviewgast, zu Stefan Bietighöfer aus Mühlhofen in der Pfalz. Spätestens, wenn man ihm gegenüber sitzt und ein paar Sätze gewechselt hat, spürt man, dass das ein Mensch ist, dem das Leben Spaß macht. Er sagt von sich, dass er ein absoluter Bauch- und Genussmensch ist. Und er liebt es, wenn es gemütlich und gesellig zugeht. Im Umgang mit anderen sucht er, wenn möglich, das Harmonische, weniger den Konflikt als den Ausgleich. Leichter und erfolgreicher geht durchs Leben, so sein Credo, wer lösungs- statt problemorientiert denkt und handelt. Seine angriffslustige Seite, die es auch gibt, lebt er im Wein. Seine Weine zeigen Kante, sind nicht everybody's darling. Auch die puristische Architektur seiner neu gebauten Kelterhalle provoziert, ist extremer Kontrast zur ländlichen Fachwerk-Idylle Mühlhofens, dem Ort, in dem sich das Leben des Stefan Bietighöfer im Wesentlichen abspielt. Er sagt, ich mag Weine auf Kante, sowas altglattes mit Tutti Frutti in der Nase, das ist nicht mein Ding. In den Weinen darf Spannung drin sein, auch scheinbar Gegensätzliches, Kraft und Eleganz, Struktur und Trinkfluss. Mein großes Vorbild heißt Burgund. So, nun aber Bühne frei für unseren heutigen Protagonisten, für Stefan Bietighöfer. Los geht's!
Ja, lieber Stefan, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Freue mich, dass ich hier bin.
Ja, herzlich willkommen.
Du machst den Eindruck, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass dir das Leben Spaß macht.
Ja, auf jeden Fall. Du, ja, ist so. ja, natürlich in der schwierigen Zeit momentan, alles ein bisschen schwierig, aber wir sollten alle nicht den Kopf in den Sand stecken und weiter geht's.
Ja. Bist du Kopf- oder Bauchmensch?
Absoluter Bauchmensch. Riesenbauchmensch.
Bist du dir ganz sicher?
Ja, absolut.
Und eher zurückhaltend oder angriffslustig?
Es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an. Also ich glaube, nee, angriffslustig bin ich nicht. Also ich probiere es eigentlich jedem recht zu machen. Also ich glaube, ich bin ein sehr, sehr friedebedürftiger Mensch, sag's mal so.
Und wann würdest du in die Position des Angriffs übergehen? Was müsste passieren?
Ich glaube, beim Thema Wein, ja. Ja, ich glaube, ich würde sagen, ich glaube, ich kann mit Kritik sehr schlecht umgehen.
Okay.
Das ist so, ja.
Okay. Und da gibt es auf den Flaschenetiketten, habe ich gesehen, ist mir aufgefallen, da gibt es einen Tiger.
Ja.
Was hat der denn zu bedeuten?
Ganz einfach gesagt, es ist mein chinesisches Tierkreiszeichen. Ich bin im Jahr 86 geboren. Mhm. Und ja, es ging darum, damals, wo ich das Weingut übernommen habe, im Prinzip neue Etiketten zu entwerfen. Und haben das mit einer mit einer Agentur aus Bad Dürkheim gemacht. Und und die Jungs waren da sehr offen und haben gesagt, ja, was magst du, was willst du machen? Und ich gesagt, ich will nicht der Hundertste sein mit dem Familienwappen auf dem Etikett. Und ja, haben wir viel getrunken, viel geredet und kam so 4-6 Wochen später, kam der Tiger raus. Und der ist dann geblieben.
Ja, ich finde das sehr cool. Ich hatte schon gedacht, das könnte eventuell was mit deiner Wesensart zu tun haben.
Nee, eigentlich nicht direkt, weil ich glaube, wenn es nach der Wesensart ging, wäre es ein viel gemütlicheres Tier.
Okay, und dann habe ich mir auch auf den Fotos bei dir auf der Website, die ich übrigens sehr schön finde, habe ich gesehen, da gibt es eine neue Kelterhalle.
Genau.
Und die macht so, wenn man jedenfalls die Bilder suggerieren das oder signalisieren das, einen sehr puristischen Eindruck. Genau. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig. Wir haben uns damals entschieden, 2013 einen Neubau zu machen. Mhm. Der Betrieb ist gewachsen, ist größer geworden. Wir haben vorher zuerst in die Kellertechnik investiert und dann 2013, 2014 erst ins Gebäude. Und für mich war klar, wir arbeiten hier biologisch, biodynamisch. Und es war für uns einfach wichtig, mit einem CO2-neutralen Baustoff zu arbeiten zu können. Und mir ging es da hauptsächlich um die Dämmung dieser Halle. Und da war es einfach so, dass wir dann mit diesem Tonmineral gearbeitet haben, mit dem Liapor. Und haben das gebaut, natürlich dann als krasser Kontrast. Wir sitzen hier jetzt in alten Mäuern und dann hat ein Cut sehr was sehr Puristisches mit Stahl, mit Beton. Wir ecken gern an, wir ecken gern auch, sagen wir, mit dem Wein gern an und dann darf man auch architektonisch ein bisschen anecken.
Mhm. Hier ja, ist klar, das fällt natürlich hier auch im Ort absolut natürlich auf und auch zu deinem anderen Gebäude. Das ist ja eher rustikal. Ne?
Ja, genau. Es ist halt so viel Holz, viel Eiche, Fachwerk, Sandstein. Hier alles im Frühjahr und im Sommer mit Reben berankt, Blattgrün. Oleanderpalmen, also so diesen südlichen Flair, ja, was die südliche Weinstraße, sage ich mal, so in den 80er, 90er generiert hat, ja, der trifft bei uns dann schon zum Teil schon zu, ja, das ist so.
Und trotzdem denke ich, Mensch, das ist dieses Puristische dort und wenn ich mir jetzt hier den Stefan Bietighöfer so angucke, denke ich eher, das ist eher, du hast eben selbst gesagt, auch was Gemütliches, ist ein Genussmensch, definitiv. Das geht zusammen?
Es geht absolut zusammen. Ich mag Weine auf Kante. Wir machen hier, ich sage immer, keine Tutti-Frutti-Weine, sondern Weine mit Zug, mit Kraft, aber trotzdem viel Eleganz. Und das sind manchmal so Kompromisse, wo schon Ecken haben kann, dann die Weine. Und somit hat unser Neubau halt auch Ecken und Kanten und haben wir zwei Kupus jetzt im Prinzip zu stehen. Ja.
Jetzt hast du schon viel verraten. Du hast einerseits viel schon von dir gesagt, Ecken und Kanten, du hast Temperament, du hast aber auch was Gemütliches. Und deine Weine, da hast du auch. Also die haben was Ähnliches.
Absolut. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen eine gewisse Kargheit in den Wein, aber auch dann wieder eine Eleganz und trotzdem auch trotz Kargheit auch einen gewissen Trinkfluss. Die Flasche muss leer werden. Mhm. Ja? Und das ist das Thema, was da bei uns drum geht. Karge, feine, strukturierte Weine zu machen, die aber auch Holzeinsatz haben dürfen und auch Muskeln zeigen dürfen. Und ich weiß, es ist ein sehr, sehr weiter Begriff, aber ich würde es so ein bisschen burgundisch titulieren.
Kann es sein, dass sich deine oder die Stilistik eurer Weine in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert hat?
Ja, absolut. Ohne meinem Vater jetzt nahe zu treten, ist es so, dass wir in, sag mal so bis 2006 hier das Weingut 100% endkundenlastig war. Mhm. Und damals war die teuerste Flasche Wein, was hier verkauft wurde, waren 4,50 Euro. Ja. Mhm. Und 50% waren die Weine halbtrocken. Ein Drittel ungefähr in der Literflasche. Ja, und das haben wir dann einmal komplett auf den Rücken geschmissen und neu aufgebaut.
Ja, wie kam das? Hast du gesagt, jetzt bin ich hier am Ruder und jetzt geht's rund, oder?
Es war halt auch nicht meine Weinstellistik, wie es mein Vater gemacht hat. Ja, mein Vater ist Winzer, ist Landwirt. Mein Vater fühlt sich wohl in Weinbergen draußen, der arbeitet gern mit den Händen. Aber die Kellertechnik, das war nie so seins. Es war immer so ein bisschen Schema F. Und bei mir, ich habe halt eine ganz andere Weinstellliste, gell? Heute gibt es hier eigentlich nichts Halbtrockenes mehr. Das heißt, wenn, dann wirklich recht süß. Das andere ist alles trocken. Und wie gesagt, von 18 verschiedenen Rebsorten auf 6 runter. Die dann mit Fokus, ja, als Gutswein und in 3 weiteren Qualitätsstufen im Prinzip. Und das ist das, was wir verfolgen wollen. Wir wollen uns dann noch ein bisschen mehr straffen. Wir wollen eigentlich, Ziel ist es auf 3 bis maximal 4 Rebsorten runter und da dann irgendwo auf max auch 12 Weine.
Aber was hast du denn erlebt, quasi vorher, vor dem Tag, wo du hier gesagt hast, ich bin jetzt hier der Chef, damit oder um dann diese Einstellungen, um diese geschmacklichen Präferenzen auch zu generieren?
Klar, nach der schulischen Ausbildung, ich habe nicht Geisenheim gemacht, sondern ich habe klassische Winzerlehre gemacht, 3 Jahre gelernt, und da muss man einfach sagen, in dieser Lehrzeit kommt man dann einfach auch mit anderen Weinen in Verbindung, ja. Man lernt nicht auf dem gleichen elterlichen Betrieb oder wenig. Ich war 1 Jahr zu Hause, muss ich sagen, aber 2 Jahre war ich einfach unterwegs, und muss ich sagen, habe ich Lehrherren gehabt, die viel geöffnet haben, die viel probiert haben, und dann irgendwann bin ich dann noch über den Stefan Dorst drüber gefallen. Ja. Mhm.
Und das war ein Schlüsselerlebnis.
Absolut. Wir kannten uns zwar schon lange, durch das, dass ein Landau eine Weinhandlung hat, aber haben uns dann zuerst so richtig mit dem Jahrgang 2008 eigentlich kennengelernt, weil das auch so eigentlich so mein 100%iger Start hier im Weingut war. Und auch unser erster Kontakt im Fachhandel. Also Stefan Dorst, der Weinhandlung am kleinen Platz, war erster Fachhändler in Deutschland, wo uns einen Wein verkauft hat, genau. Und da sind wir zusammengekommen und haben dann 2010 dann das Label Dorst & Konsorten gegründet, wo eben, sage ich mal, sehr große vinophile Freiheit herrscht. Das heißt, alles Genussmenschen, viel getrunken, viel verkostet, gut gegessen, und so verfällt man automatisch dem Thema Wein irgendwann. Mhm. Ja. Und
seid ihr euch ähnlich, ihr zwei, vom Typ her?
Ich glaube schon.
Ja, aber vom Alter her ist er ja eine ganz andere Generation.
Vom Alter her ist er, ich würde nicht sagen eine Generation weiter, aber eine halbe. Vom Typ her Mensch. Stefan ist auch ein sehr ruhiger Mensch, sehr, sehr feiner Mensch, und auch ein Genussmensch. Und da treffen, glaube ich, so ein bisschen die Eckpunkte aufeinander, und das ist bei uns immer ein großes Thema, Essen, Trinken, und dann auch, ja, das ein unter andere auch große Glas Wein, ja, ist so. Und das hat mich so ein bisschen auch in diese Richtung reingebracht, und dann ist es irgend so, man probiert natürlich dann alles, ja, und wie viele auch, ich bin einfach im Burgund hängen geblieben, ne? Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Das ist für den Goldbeutel nicht immer so toll, aber geschmacklich Weltklasse.
Okay, du hast also in dieser Zeit, auch in Abgrenzung zu dem, was du hier vorgefunden hast, dann versucht, sagen wir mal, eine Identität einerseits als Winzer zu finden, andererseits in einem höheren Sinne auch als Mensch und Genussmensch, und hast wahrscheinlich auch versucht, wie kriegst du diese Dinge zusammen, ja? Oder?
Ja, es war dann auch so eine Zeit nach meiner Ausbildung, viel gereist, viel in Weinregionen gewesen, viel probiert, viel sich angeschaut, und da ist, glaube ich, so mit das meiste hängen geblieben. So, auch abseits der klassischen Trampelpfade, ja, Weinkritikerbuch in die Hand zu nehmen und alles abzufahren, das ist das eine, aber es ist viel spannender, ja, so ein bisschen neben den Fahrten zu laufen und mal gucken, was gibt's da noch und wo vielleicht nicht immer so riesig bewertet ist. Und das macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß, und ich finde es dann sehr spannend, wenn man Wein auch findet für nicht ganz so großes Geld, wo aber qualitativ absolut mithalten kann.
Und du bist ja hier auch, ne, in Mühlhofen, so ein bisschen abseits der Hauptpfade hier in der Pfalz. Und ich meine, das kann Segen und Fluch zugleich sein.
Absolut. Natürlich, du hast hier, wenn du in Mühlhofen bist, du hast alle Freiheiten. Ich hatte vielleicht auch den Vorteil, meine eigene Handschrift zu finden, weil keine Generation vorher diesen Weg eingeschlagen hat, Wein zu machen, so wie ich das mache. Und ich somit auch keinen Druck hatte, dass ich irgendeinen Jahrgang zeigen muss und mich erst beweisen muss, sondern ich habe aus dem Bauch raus anfangen können. Und das war, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Natürlich haben jetzt die letzten 10 Jahre hier schon riesen Aufbauarbeit geleistet, haben, glaube ich, schon sehr, sehr viel gemacht, sind aber bei Weitem noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen.
wo du gerade hier über Mühlhofen sprichst auch, es gibt es ja jetzt in den letzten Jahren öfters, dass Menschen oder junge Winzer in Regionen für ein bisschen Aufsehen, für Aufmerksamkeit sorgen, wo man früher gesagt hat, naja, hier gibt es bestenfalls Schoppewein oder Genossenschaftswein, ne? Wenn man Niederkirchen zum Beispiel denkt. Also das heißt für mich auch, mit der richtigen Einstellung und der richtigen Herangehensweise gibt es auch nicht nur das Top-Terroir, sondern es gibt durchaus auch jenseits gute Möglichkeiten, wenn man sie zu nutzen weiß.
Absolut, das Thema Boden ist schon ein riesengroßes Thema. Das Thema Boden ist auch hier im Weingut ein Thema. Darum haben wir nicht alle unsere Weinberge nur in Mühlhofen. Aber zu dem Begriff Terroir, da zählt für mich einfach auch nicht nur der Boden und der Weinberg, sondern absolut die Person, wo da hinten dran steht. Ja. Für mich ist, wenn ein Winzer kann den besten Boden haben, aber wenn er das nicht gebacken bekommt, nicht weiß, wie er mit den Trauben umzugehen hat, dann kann es auch keinen guten oder auch keinen großen Wein geben. Und darum gehört für mich bei dem Begriff auch immer die Person mit dazu. Und ja, hier in Mühlhofen, ich sage immer so, wir sind jetzt nicht der winophile Nabel der Pfalz, ja, das ist absolut. aber wir haben auch Vorteile, ja. Wir haben in Stresssituationen von Weinbergen, wenn es sehr trocken ist, wie zum Beispiel 2003, relativ wenig Probleme mit, wir haben hier Böden, die eine super Wasserhaltekraft haben, ja. Wir können hier sehr fruchtige Weine produzieren in der Ebene. Wir haben hier hauptsächlich Lösslehm, also relativ schwere Böden. Wenn wir ein bisschen Steine haben wollen, müssen wir halt ein bisschen weiter wegfahren mit dem Traktor, ja. Es ist so, aber ist auch völlig in Ordnung. Und man sollte oder man muss einfach am Anfang als junger Mensch ist es so, dann natürlich, man hat, wenn man in der Pfalz ist, man hat Deilesheim im Kopf, man hat Wachenheim Forst im Kopf, hier in der südlichen Weinstraße dann Siebelding, Birkweiler,
Kastanienbusch.
Kastanienbusch, klar. Das sind hier wie Kastanienbusch oder auch Mandelberg oder Schweigen-Rechenbach, St. Paul oder wie sie alle heißen. Schon die Benchmark, ja, vom Boden her. Aber ich glaube mittlerweile, dass wir auch noch gerade in der Südpfalz viele Lagen haben, die noch sehr unbekannt sind. Und ja, das ist unsere Aufgabe hier im Weingut, diese herauszuarbeiten und da zu sagen, ja, das dürfen vielleicht auch irgendwann mal Krokus sein.
Ich meine, du bist ja auch in der Kalmit unterwegs und das ist ja nun auch keine Lage, die schon seit 20, 30 Jahren in aller Munde ist. Die ist ja auch jetzt von der jüngeren Generation im Grunde erst zu dem gemacht worden,
was absolut. Sie jetzt ist. Wie gesagt, Ilvesheim, Sven Leiner und Boris Kranz, ich glaube, sind so die zwei wichtig oder die zwei bekanntesten in Ilvesheim. Und die haben es vorgemacht, ja. Ich sag mal, in Anfang der 90er, wen hat da die kleine Karl mitgejuckt? Nicht so viele, ja. Das war auch alles so Stadt, sage ich mal, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo eben die Jungs dann Gas gegeben haben. Und
du hast vorhin gesagt, du hast es dann von deinem Papa, von deinen Eltern übernommen. Wie ging es dazu? Wie war das, als du noch ein junger Bursche warst? Was war in der Familie für eine Stimmung? Was war dein Papa, deine Mutter, was waren das für Leute?
Ja, es war halt im Prinzip viel, viel entspannter, wie so, wenn ich einen Rückblick jetzt von den letzten 10 Jahren sehe, ja. Es wurden hier 12 Hektar Rebfläche bewirtschaftet, 30.000 Flaschen verkauft. Mein Vater hat relativ viel Traubensaft produziert hier für andere Winzer. Es war schon entspannt, ne? Es war ein schönes landwirtschaftliches Leben. Die hatten Zeit für uns Kinder. Wir sind zu viert zu Hause. Das war schon anders da. Und wo ich das dann übernommen habe, und dann ging halt erstmal die Vertriebsnummer los. Ja, das heißt, Deutschland, erstmal Deutschland, danach kam dann Europa und dann kam irgendwann dann Übersee dazu. Und da musste dich halt einmal im Jahr bei jedem blicken lassen. Ja.
Also der Generationenwechsel war krass.
Absolut. Absolut. Ich muss sagen, der Vorteil war, ich hatte nie Gegenwind hier im Weingut. Das heißt, mein Vater und meine Mutter haben mich relativ früh mir das Zepter überlassen oder haben gesagt, mach. Du meinst, das ist so der richtige Weg. Natürlich habe ich dann auch eine eigene Weinstilistik und die auch das Thema Holzfass sehr, sehr großes Thema ist. Und da kommt natürlich klar raus, sind auch ein paar Kosten, ja. Und irgendwann war halt so mal der Punkt, wo es hieß, ja, jetzt irgendwann muss es ja doch mal tragen, ja. Und natürlich, das ist, funktioniert nicht in einem Jahr, es funktioniert nicht in zwei und meistens auch nicht in drei, sondern es hat dann wirklich, sage ich mal, 4-5 Jahre gebraucht, bis wir da dann an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt nicht nur produziert und Fässer gekauft und wirklich viel Geld ausgegeben, sondern haben dann auch angefangen, wirklich zu verkaufen. Und das war so der Punkt. Und da würde ich sagen, der Haupt, wo wir dann auch ein bisschen bekannter wurden und wo wir dann auch, glaube ich, für Sauvignon Blanc bekannt wurden, mhm. War halt einfach auch die Thematik dann mit dem Jahrgang 2015, 2014, 2015. Mhm. Und ab da war dann eigentlich soweit alles okay. Mhm.
Ja. Ich kann mich erinnern zu können, dass ich mal 14, 15 was probiert habe oder war es 16, ich weiß es nicht. Und dann ist mir aber auch nochmal irgendwo ich 19er begegnet. Mein Eindruck war, dass das ein Tick puristischer geworden ist, ein Tick schlanker geworden ist, ein Tick fokussierter geworden ist, ein Tick weniger, auch der Holzeinsatz, ein Tick dezenter geworden ist. So.
Nee, gebe ich dir absolut recht. Wo ich hier eingestiegen bin und hier gestartet hat, hat mein Vater drei Barriquefässer. Und da wurden Rotwein drin gemacht, ein Rosé, ein Portugieser Weiß, habe ich im Barrique, weiß ich noch wie heute. Verrückt. Und es gab ein Weißwein, also jeweils ein Barriquefass voll. Das war so ein Versuch, das war, wann waren das, 2001, so gerade, ja, in diesem Zeitraum. Und diese Stilistik wollte ich nicht, also frisch-fruchtige Weine, jeder, wo heute eine vernünftige Ausbildung hat, kann das eigentlich produzieren, das ist kein Problem mehr. Und ich habe halt den Anspruch, dass es ein bisschen anders schmecken muss. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich mag unheimlich weiße Burgunder und das ist auch mittlerweile, glaube ich, so auch mit dem Steckenpferd hier von dem Weingut. Und da geht es nicht um Barrique und um Tournois herum. Ja, das ist, ja. Und da ist es so, am Anfang kauft man natürlich Fässer und verstattet und hat am Anfang 100% neues Holz. Mhm, ja. Das heißt, das Holz ist sehr kräftig, ist sehr opulent. Das zweite, dritte Jahr und irgendwann kommt man dann an diesen Punkt, wo man sagt, ja, wir haben jetzt 80% ein gewisser Holzanteil und Fässer im Bestand und kaufen jedes Jahr nur 20% neue Holzanteile dazu und somit wird es auch vom Holz dann automatisch eleganter. Und natürlich, wie es halt auch so ist, man lernt selbst, ja.
Und ein bisschen älter und reifer.
Ist absolut, ja. In der Schule früher hat man gelernt, oder ich habe gelernt, früher hört sich immer so verrückt an, aber es ist halt schon wieder ein paar Jahre her. Ja, Mostgewicht ist alles. Und das ist halt nicht. Und früher hat man Chardonnay gelesen mit 105 Grad Öchsle und wollten das und fanden das super. Natürlicher Alkohol, 13,5, 14 Volumenprozent Alkohol. Und davon sind wir komplett weg. Das heißt, wir lesen bestmöglich maximal 90 Öchsle. Wir gucken auf den pH-Wert. Wir wollen, dass wir hier auch gewisse Säure dasteht, eben um genau diese Eleganz und diesen Zug im Kontext oder im Kontrapunkt zum Holzeinsatz und mit dem langen Hefenlager einfach zu haben. Und ja, und das, was wir eigentlich wollen, ist, dass wir sagen, in 2-3 Jahren jetzt können wir so langsam den 19er Jahrgang verkaufen. Und das ist das eigentlich, was wir wollen. Wir wollen Flaschenreife haben, weil es unseren Weinen einfach steht. Und dass wir eigentlich selbst sagen, das sind einfach Langstreckenläufer und das sind keine Weine, die nach dem Füllen aufgerissen werden sollen.
Und das funktioniert jetzt schon, dass du die Weine zurücklegst?
Der Vorteil war, wo ich eingestiegen bin, haben wir natürlich, wir waren nicht sofort ausverkauft. Ja. Wir haben produziert und haben gemacht. Und da haben wir vielleicht ein Drittel der Menge wirklich im gleichen Jahr abverkauft. Und somit war das so, dass wir da 2, 3, 4 Jahrgänge, das eben 5 Jahrgänge eigentlich so lief. Und somit haben wir einen relativ großen Bestand und machen mittlerweile das tatsächlich so, dass wir von jedem Jahrgang kochreservenden Lagen Minimum 1200 Flaschen auf die Seite packen. Um das einfach auch der Gastro dann zeigen zu können und zu sagen, hör zu, hier bekommen wir Weine, die 5, 6 Jahre gereift sind und kommen dann erst in Verkauf. Und natürlich ist das alles ein relativ großes Investment, was man macht. Aber wenn man geil auf Wein ist, dann ist es.
Ja, klar. Was war denn zuerst? haben sich erst die Reserven aufgebaut und dann hast du die Linie Reserve, Grand Reserve und Grand Reserve Lage sozusagen ins Leben gerufen oder war es umgekehrt?
Also wir haben angefangen natürlich klar eingestiegen und noch keinen hundertprozentigen Cut gemacht. Ja. Erstmal Weine auch produziert, natürlich ein bisschen klarer, weniger Alkohol, vom Rest sogar immer weiter runter und das waren so 2 Jahre, wo man noch so ein bisschen Altkunden vom Vater eigentlich mit bedient haben, aber keine 12 Gramm Zucker mehr, sondern nur noch 7. das war eigentlich auch dann auch der Cut, wo uns dann eigentlich so 90% der Kunden dann eigentlich abgesprungen sind, die gesagt haben,
das ist ganz schön trocken jetzt.
Das ist ganz schön trocken und sauer, ja, und dann soll das noch 2 Euro mehr kosten jetzt auf einmal, ja, so auf die Art. Und ja, das war keine einfache Zeit und das hat halt wirklich 5 Jahre gedauert, bis wir sagen konnten, so, jetzt sind wir am Punkt, wo wir auch wirklich verkaufen. Und mittlerweile sind wir in dem glücklichen Punkt, dass wir sagen können, der Wein ist ausverkauft und dann gibt es den Wein einfach ein halbes Jahr auch nicht, weil 1200 Flaschen auch nochmal ins Lager kommen, weil da wollen wir einfach anhalten. Und
ja, das ist natürlich dann auch ein Schatz, ne?
Absolut, der natürlich mittlerweile auch relativ viel Platz einnimmt. Mhm. Ja, das heißt, wir sind, wie gesagt, wir sind relativ schnell gewachsen. Mein Vater hatte 12 Hektar, 30.000 Flaschen.
Und jetzt hast du 40.
Jetzt sind wir knapp bei 40 Hektar. Ein paar Flaschen mehr. Und wir wollen aber uns wieder ein bisschen wieder zurückschrauben. Wie gesagt, wir haben dann die 40 Hektar haben wir jetzt seit 5 Jahren. Und wir merken halt selbst, dass wir nicht so konsequent die Biodynamie überall einsetzen können, wie wir es wollen. Ich sage mal so, wir schaffen das auf 30 Hektar, aber in 10 Hektar ist, sage ich mal, ja, Hornmist, Hornkiesel, ja, und auch Kompostpräparate, aber nicht in dieser Menge, wie wir es eigentlich umsetzen wollen.
Und gehen wir nochmal einen Schritt zurück. 13 hast du, glaube ich, angefangen, bist du ist zertifiziert worden, ne?
13 war Biozertifizierung.
Ja, war Biozertifizierung. Das, und du, da war ja schon ein Wachstumsprozess voll im Gange, ne?
Absolut.
Ja, ja. Und gleichzeitig die Umstellung. Ich stelle mir das sehr ambitioniert vor.
Ja, war eine sehr sportliche Geschichte. Ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf unser Team, was wir hier haben. Wir haben hier auch gute Leute und haben auch, auch die Mitarbeiter, die 3, 4, was in den letzten Jahren auch da waren und sich jetzt mittlerweile selbstständig gemacht haben, wo mir auch persönlich sehr den Rücken gestärkt haben und auch wirklich gut mitgedacht haben, die sehr selbstständig gearbeitet haben. Und ich sage mal, da muss ich auch ein paar Lorbeeren verteilen. Ja, das ist alles nicht auf meiner Schulter gewachsen. Und meine Partnerin Julia, ja, die den Vertrieb übernommen hat und die mir da extrem viel Arbeit abnimmt, auch im Büro. Ja, aber darum genau dieser Punkt, wie gesagt, schnell gewachsen. Darum, man wird auch älter, man wird ein bisschen reifer, man muss dann nicht mehr vielleicht alles abreißen, was man schnell erschaffen hat, sondern ja, wir werden uns in den nächsten Jahren wieder verkleinern, auf jeden Fall.
Und die Motivation, diese Umstellung Richtung Bio zu bewerkstelligen in so einer Phase, ich habe ja gesagt, ich fand es sehr ambitioniert, aber gleichzeitig muss ja da auch eine starke Motivation auch dann da sein, es zu tun. Hast du mehr Qualität erwartet dadurch, eine gesündere Weinberge oder war es einfach, nein, meine Lebenseinstellung verlangt das?
Ich glaube, so ein Kompromiss eigentlich aus allem. Da war halt auch die Thematik, wo man gesagt hat, so, wir wollen kein Glyphosat mehr, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen automatisch durch die Weinqualität, wo sich geändert hat, haben wir schon vorher sehr viel spontan vergoren. Und dann war der Weg einfach nicht mehr weit, zu sagen, wir lassen die systemischen Pflanzenschutzmittel weg, wir lassen die Herbizide weg und gehen den Weg. Und wir haben ja hier in der Südpfalz schon viele Vorbilder, die das schon jahrelang so machen. Und dann war das für uns einfach klar. Es war einfach eine Bedingung für mich selbst zu sagen, wenn ich qualitativ hochwertige Weine haben will, dann will ich das mit gesunden und mit, sagen, keinen Intensivstation Weinstöcken machen, sondern die sollen mal arbeiten und die sollen mal gucken, dass sie in die Tiefe kommen und dass die keinen Dünger in den oberen 30 Zentimeter vor die Füße geschmissen bekommen, sondern die können auch gucken, dass sie im Lössle ein bisschen tiefer wurzeln müssen. Und die Thematik war nicht, weil wir uns jetzt schlecht gefühlt haben, sondern es ging tatsächlich darum, einfach eine bessere Qualität produzieren zu können und ausgeglichene Rebstöcke zu haben. Und das war die Motivation, zu sagen, auf Bio umzustellen. Daraufhin, hat man dann umgestellt und wirtschaftet 2-3 Jahre so.
Und dann kam der Jahrgang 2016.
Und dann kam der Jahrgang 2016 und da war es dann so, durch das, dass der Keller schon 90% spontan vergoren war, dass wir biodynamische Präparate vorher auch schon eingesetzt haben, war irgendwann für uns dann die Frage, wollen wir jetzt nur erzählen, dass wir biodynamisch arbeiten und biodünn sind, oder lassen wir uns auch tatsächlich zertifizieren? Und dann sind wir den Weg gegangen und haben gesagt, komm, Demeter, habt ihr Lust, uns aufzunehmen? Und das war so der Schritt. Und dann natürlich dann der Austausch mit Sven Leiner in Ilbesheim, wirklich einen engen Austausch haben und viel drüber sprechen. Und das war für uns so, oder für mich, der Weg zu sagen, ja, wir machen das.
Ja. Und ihr seid immer noch in einem sehr intensiven Kontakt?
Wir sind immer noch in sehr intensiven Kontakt. Wir unterhalten uns über Weinbergsarbeiten. Wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal wieder zusammen ein großes Projekt gemacht. Nicht nur wir, sondern wir die Präparateherstellung in der Gemeinschaft. Es sind mittlerweile 6 Weingüter, das heißt 3 oder 4 Demeter Weingüter aus der Südpfalz. Und dann die Jungs von Respekt noch mit dabei, wo hier in der Südpfalz sind. Und ja, ist ein schöner Austausch. Und ich glaube, dass es mittlerweile auch wirklich so ein Zusammentreffen auch alle auf Augenhöhe ist. Und jeder so die gleiche Idee einfach im Kopf hat. Und da macht es riesig viel Spaß.
Teil von so einer dynamischen und auch sympathischen Community zu sein, ist ja cool, ne?
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das ist man trifft sich dann nicht nur wegen beruflichen Dingen, sondern kommt dann auch privat zusammen, ja, automatisch. Wie gesagt, essen und trinken.
Als ich vorhin den Jahrgang 2016 erwähnt habe, dachte ich jetzt, du steigst ein, dass es ja ein sehr komplizierter Jahrgang war, ne? Mit sehr viel Fäulnis und wo ja der ein oder andere auch an seiner Bio-Geschichte anfing zu zweifeln.
Genau, das war ein Jahr, der, wo man im Blütezeitraum, also sagen wir Juni, ja, Mai, Juni, relativ große Probleme mit Peronospora hatten in der Pfalz. Und da sind wir schon vielleicht zum Teil mal an die Grenzen gekommen, ja, wo man gesagt hat, ja, wir können jetzt nicht alle 2 Tage mit der Pflanzenschutzspritze rausfahren und Kupfer ausbringen. Und da war auch für mich so ein Cut, wo ich sage, ja, uns hat es vielleicht ein bisschen weniger getroffen, vielleicht auch durch die Biodynamie. Und wir sind da wirklich mit dem blauen Auge davon gekommen. Also wir hatten durch Peronospora einen Ertragsverfall von 10%. Mhm. Wir hatten hier Weingüter in der Südpfalz, die zum Teil 50 und mehr Prozent Ausfall hatten durch Peronospora. Mhm. Und ja, wir haben da festgehalten, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt nicht die letzten 9 Jahre gearbeitet und gemacht und
getan, das jetzt in die Tonne werfen,
um da jetzt die Chemiekeule rauszuholen und alles wieder kaputt zu machen. Ja, ist so.
Und wenn ich mir die Biodynamie-Winzer angucke, da gibt es ja auch eine bunte Vielfalt. Ne? Ich sehe das bei Andreas Schumann da in Odenstal, der lebt das zu 110%. Und da gibt es auch viele andere Möglichkeiten, das Biodünn zu leben. Wie ist das bei dir? Wie weit geht Biodynamie?
Für mich war immer der Punkt, Biodynamie einzusetzen, um noch bessere Trauben zu produzieren. Für mich ist Biodynamie ein Punkt, wo ich sage, ist für mich ein Werkzeug, um qualitativ hochwertige Trauben zu haben. Für mich ist jetzt Rudolf Steiner jetzt nicht mein Lebensmittelpunkt. Ja? Das ist so und das sage ich auch ganz klar. Und es gibt Lehren, wo ich sage, kann ich voll und ganz hinten dran stehen. Aber genauso gibt es auch Punkte, wo ich sage, damit komme ich einfach als Mensch persönlich nicht klar. Das ist nicht meine Stellung. Und für uns war schon immer so, das absolut das Wichtigste herauszuziehen, das für mich das Plausibelste auch zu nutzen. Und da ist halt auch der Punkt da. Ich bin eigentlich ein sehr technisch orientierter Mensch. Und mir muss man eigentlich wissenschaftlich immer viel erklären. Aber die Biodynamie ist einfach oft nicht erklärbar und das ist dann auch völlig in Ordnung. Und wenn ich es dann einfach sehe, dass es funktioniert und dass es für mich einfach in Stresssituationen ich vitalere Weinberge habe, dann reicht mir das voll und ganz aus. Und darum geht es bei uns. Und es geht bei uns darum, natürlich eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen, ja, zu sagen, mit Tieren zu arbeiten, hier eigene Tiere auf dem Weinberg zu nutzen, auf dem Weingut auch zu nutzen und die nicht nur auch als Rasenmäher und dass sie da stehen, sondern die auch wirklich dann auch irgendwann halt auch komplett zu verwerten, sozusagen auch der natürliche Kreislauf. Ja, es ist auch ein Nahrungsmittel und es wird bei uns auf dem Weingut auch geschlachtet und es gibt bei uns auch ein klassisches Schlachtfest einmal im Jahr, ja. Und das ist bei uns so ein bisschen immer unsere Teambuilding-Maßnahme, ja. Und das gehört dazu und wir gucken, dass wir einen Kreislauf reinbekommen. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren gut umgesetzt und wollen das natürlich noch erweitern.
Erzähl doch, was hast du für Tiere und wie frei bewegen die sich in deinen Weinbergen?
Genau, also wir haben ein Beweidungsprojekt laufen, haben Cressant-Schafe. Also das ist eine Schafrasse, die von französischen Kanalinseln stammen. Das ist also die kleinste Schafrasse der Welt, die bei uns die Steilhänge im Prinzip freihalten. Dann haben wir ein Kooperationsprojekt mit einem Freund hier aus dem Ort, der hat Rinder, wo wir uns mit dem Bübnis in die Arbeit teilen. Und da gibt es eben auch Fleisch und natürlich ganz wichtig hier in der Pfalz die Wutz, ja, also das Schwein, ja. Und da ist es so, dass wir jedes Jahr zwischen 8 und 9 schwäbisch-hallische Landschweine haben. Die ziehen wir groß, die laufen bei uns in Weinbergen, auf den Wiesen und die werden dann auch geschlachtet, ja. Und dann gibt's Wurst und
ja. Auch Wurstsuppe?
Auch Wurstsuppe, also das volle Programm. Also bei uns wird wirklich jedes Tier auch komplett verwertet. Also bei uns fliegen auch keine Innereien weg, sondern die werden verarbeitet.
Wie es sich gehört.
Also da schon die Idee des Kreislaufs?
Ja, absolut. Das ist der Punkt. Also für uns ist es so, ich sage, das hört sich immer schön an, wir produzieren unseren eigenen Mist, ja. In dem Fall im Prinzip ja unseren eigenen Kompost. Wir nutzen den Dung der Tiere, verkompostieren den, geben den Informationen eben über die Kompostpräparate mit, dynamisieren klar unseren Hornmist, unseren Hornkiesel. Wir nehmen uns da auch Zeit und wir rühren da dann nicht irgendwie was jetzt eine halbe Stunde weg und dann ist es gut, sondern da wird sich wirklich Zeit genommen und dann wird morgens um 4 aufgestanden und wird Hornkiesel gerührt. Ja, und wir gucken dann auch, dass wir dann wirklich das Team dann auch mit reinnehmen, weil für uns ist es auch ganz wichtig, jeder, wo hier arbeitet und hier tätig ist, muss auch hinter dieser Philosophie stehen, weil wenn das nicht so ist, dann funktioniert es auch nicht.
Und wenn man sich den Rebsortenspiegel anguckt, bei dir auf der Seite, dann stellt man fest, also typisch pfälzisch ist das ja nicht.
Also wir sind da, glaube ich, sehr eigen. Also wir haben für ein Pfälzer Weingut ganze 3% Riesling im Anbau. Dass wir da noch nicht gesteinigt worden sind, das ist gerade alles. Natürlich, aber mit 3% Riesling, was man in der Pfalz trotzdem braucht als Pfälzer Weingut, ist natürlich so eine Literflasche Riesling. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade hier in der Südpfalz, hier gibt's halt auch noch eine Riesling-Schorle, ja. Und das ist auch völlig legitim und das soll auch immer so bleiben. Also ein Liter Riesling muss es einfach geben, das ist so. Ja, und sonst ist es halt so, klar, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Sauvignon Blanc, bisschen Muscatella noch, noch ein, zwei verrückte Sachen haben wir dann auch noch und Rot ist klar führend Pinot Noir, Spätburgunder Und dann kommen noch so ein bisschen so verrückte Geschichten wie ein bisschen Pinotage, ein bisschen Cabernet Franc, ein bisschen Syrah.
Also ein bisschen Pinotage, Cabernet Franc, okay. Reden wir vielleicht gleich drüber. Hast du denn das sozusagen, diesen jetzt aktuellen Rebbestand mit deinem Eintritt hier verändert oder ja, hat dein Papa da schon?
Nein, absolut. Also hier war halt auch ein Thema Silvaner Portugies, also wirklich 18 verschiedene Rebsorten. Und das ist halt auch der Grund, warum wir relativ viele junge Weinberge haben. Aber wir haben auch das Glück gehabt, dass mein Großvater damals schon Spätburgunder gepflanzt hat und damals ein bisschen spät war mit der Rebenbestellung und dann Pflanzgut aus dem Elsass bekam. Und somit haben wir auch einen 72 gepflanzten Spätburgunder noch stehen, den wir hegen und pflegen und der auch weiterhin Bestand bleiben darf und vor allen Dingen auch muss.
Mhm. Ja. Und wie kam der Pinotage hier rein?
Pinotage, verrückte Geschichte. Junger Winzer, wild, macht in der Ausbildung, gibt immer so ein Sensorik-Seminar. Und uns haben sie dann damals in der Ausbildung danach Fischbach geschickt, also das ist da hinten beim Dahn, also in Dahn, im tiefsten Pfälzer Wald, also an der französischen Grenze. Und da gibt es so ein Kloster, das heißt Kloster Heilsbach. Und da hatten wir ein Sensorik-Seminar und haben dann ein bisschen international verkostet und probiert und ne, und dann haben wir gesagt, komm, so im jugendlichen Leichtsinn, ich pflanze auch mal Pinotage in der Pfalz. Ja, und dann haben wir das tatsächlich 2008 Pinotage gepflanzt, 2010 den ersten Jahrgang und seitdem gibt es Pinotage und machen das zusammen mit Dawson Konsorten, also mit Stefan zusammen und ich hatte ja keinen Plan von der Rebsorte. Ne?
Also es war nicht eine Südafrika-Reise geschuldet?
Nein, überhaupt nicht in dem Fall, sondern in dem Fall war es tatsächlich eine Verkostung, wo ich das probiert habe. Und da waren wirklich ein paar Anständige dabei. Und ich wusste ja, Stefan, Südafrika, jahrelang bei Laibach Weine gemacht. Und dann hat er gesagt, ich habe Pinotage gepflanzt, ne? Hat's einen Bock. Das ist ein Schuss noch gehört, ne? Das braucht kein Mensch in der Pfalz. Ne? Steht auch auf dem Etikett heute noch drauf. Aber es ist ein schönes Projekt und mittlerweile ist es so, dass wir einen Teil in unser kleines Rotwein-Cuvée rein verschneiden, aber auch jedes Jahr einen Teil rein sortig ausbauen. Und das ist ein schöner Wein mit internationalem Karal, hat ein bisschen Gerbstoff, hat ein bisschen Tanninstruktur. Ist nett zu trinken und schöner Wein.
Aber viel spannender ist ja dein Restsortiment.
Ja. Und sollen wir was aufmachen?
Gerne.
Sehr schön.
Was schlägst du vor oder was hast du geplant?
Wir machen 4 Weine, würde ich sagen.
Okay.
Ja. Ich würde sagen, wir starten mit Chardonnay, gehen dann über Sauvignon hin zum Pinot.
Mhm. Fein. Jahrgang 18?
18.
Na, hast du viel Säure bewahrt.
Ja. Das ist das Thema. Und das ist mittlerweile das Lesezeitpunkt alles. Wir brauchen noch nicht mehr darum zu doktern, wie Öxel gerade wir haben und uns anstrengen, um in den Spätlesebereich zu kommen, ja, Anführungsstriche, sondern es geht absolut darum, früh zu lesen, Säure zu erhalten und ja.
Und gleichzeitig ist natürlich auch frühe Lese ist total wichtig. Und trotzdem muss natürlich auch die physiologische Reife, die Aromenreife muss da sein, ne? Sonst.
Und das geht halt auch bei Chardonnay in diesem Segment dann halt auch nur bei maximal 5000 Liter auf dem Hektar. Anders da haben wir das Problem, dann haben wir zwar die Säure da und den wenigen Alkohol, aber wir haben ja, keine physiologische Reife, wir haben keine Aromen drin. Und dann wird es halt sehr, sehr dünn. Und bei uns geht es dann halt darum, wir haben dann bis zu 4 verschiedene Lesedurchgänge bei solchen Weinbergen, ja, wo wir sagen, die perfekten Trauben jetzt kommen raus, die anderen dürfen noch hängen. Oder ein Teil wird auch früher gelesen, nur mit 80 Öxel.
Bewusst, um dann in diesen Wein spielen zu können.
Das wird dann zwar getrennt ausgebaut und legen wir auch direkt getrennt ins Holz und wird dann im Prinzip wieder zukuvertiert. Mhm. Und bei der Kochreserve funktioniert das ganz gut. Wir haben da mittlerweile ein relativ großes Bandbreite an Chardonnay, knapp jetzt mittlerweile 4,5 Hektar im Anbau Und da können wir schön spielen auf verschiedenen Bodenarten.
Ist das nur mein Eindruck oder hat sich das tatsächlich dieses Phänomen weiter oder verbreitet? Was früher oft in der Champagne normal war, dass man spielen wollte mit vielen Grundweinen, verschiedenen Sorten, verschiedene Reifestadien, verschiedene Fässer, dann Gebinde, die man dann, sagen wir mal, final auch im Sinne von mehr Komplexität zusammenbauen konnte, dass man das auch ein bisschen versucht mit normalem Stillwein.
Absolut, das ist so für mich der Weg hin. Weil wir haben am Stock unterschiedliche Reifen. Wir haben auch unterschiedliche Lagen. Und dann umso schöner ist es, wenn wir Partien haben, die relativ früh gelesen haben. Aber wir haben dann auch Partien dabei, die wir wirklich dann mal 98 oder gar 100 Grad Öxel reinkommen, um dann auch wieder ein bisschen Muskeln zu geben. Aber das nur zu 100% würde nicht schmecken und das andere zu 100% würde auch nicht schmecken. Und im Prinzip, glaube ich, ist heute ist keine große Kunst mehr daraus, vernünftige Trauben zu produzieren, sondern es geht darum, ein sehr anständiges Cuvée von dieser Rebsorte hinzustellen und da alles und da ist es eben so, dann wartet man nicht einfach ab, bis es passiert, sondern man arbeitet dann ab August darauf hin. Man sagt, wir lesen zum Teil Chardonnay schon im August.
Ist dann schon alles klar, wenn man da verschiedene sozusagen Cuvée-Bestandteile geerntet hat? Oder geht das dann erst dann nochmal weiter, weil man ja dann vielleicht auch noch sensorisch entscheiden muss, was man wie kombiniert?
Es ist so, dass es schon der aktuelle Standpunkt dann so ist. Also dieser Wein wird dann so ausgebaut. Der eine bleibt länger auf der Hefe im Fass, der andere wird früher abgestochen, kommt ins Edelstahl raus. Aber man hat ja immer so ein Bild im Kopf von einem Wein und man merkt, glaube ich, auch oder der Winzer merkt, wenn so der Jahrgang Richtung Lese hinläuft und er so die ersten Trauben probiert und die gegessen hat, dann hat er schon ein Bild im Kopf, wie er sich diesen Wein eigentlich vorstellt. Und so ist es bei mir genauso und so arbeite ich dann darauf hin und schaue mir natürlich dann die Weinberge an, wie viel Ertrag haben wir da, was haben wir da an Ertrag oder lesen wir da jetzt was noch ein bisschen früher raus, dass das andere noch ein bisschen vielleicht mehr Struktur bekommt oder ein bisschen kräftiger wird. Und so steuern wir das. Und das ist auch, glaube ich, mittlerweile gang und gäbe. Es gibt nicht mehr, dass ich sage, ich habe hier den Weinberg und dieser Weinberg gibt genau dieser Wein.
Du hast vorhin gesagt, der Mensch gehört zu deinem Begriff von Terroir dazu. Dann macht eigentlich der Begriff Autorenwein wenig Sinn. Man könnte ja sagen, also Autorenschaft hat jeder Winzer. Man kann natürlich irgendwo sagen, der eine ist mehr Autorenwein, als dass man noch Terroir darunter erkennt. Insofern kann das dann sein. Bei dir würdest du sicher sagen, du machst Wein primär, was die Lage des der Jahrgang hergibt, aber du erlaubst auch schon eine deutliche Handschrift.
Absolut. Das ist ja so eine, wenn wir jetzt eine klassische Lage uns jetzt einfach mal nehmen. Ja, ich nehme jetzt mal einen Rheingau in den Mund, ja, und nehme Bergschlossberg jetzt, ja, zum Beispiel
wenn wir jetzt Rüdesheim
jetzt nehmen, ja. Diese Lage schmeckt von Leitz anders da
als wie von Breuer.
Ja. Und das gleiche Terroir. Und ist meistens in den gleichen Jahren auch zum gleichen Lesezeitpunkt gelesen.
Der Leitz ist ein anderer Kerl als die Theresa.
So, ganz genau, so schaut's aus, ja. Und so ist es hier in der Pfalz auch, ja. Wenn du in Kastanienbusch reingehst, Rebholz schmeckt immer anders da wie Wehrheim. Oder Rebholz schmeckt anders da wie Sina. Darum gehört für mich in diesem Begriff Terroir auch immer dieser Mensch dazu, der für diesen Wein verantwortlich ist oder der, wo das Bild von diesem Wein im Kopf hat. Und wie ich vorhin gesagt habe, wenn derjenige das nicht kann, kann er den besten Boden vor sich haben.
Ja, das ist im Grunde genommen so eine Art Regisseur, ne? So ein genau. Dirigent oder wie auch ja. immer. Ne?
Sag immer so ein bisschen Zirkusdirektor.
Ist auch ein schönes Bild. Das ist auch ein schönes Bild, ja. Da sind wir auch wieder bei deinem Tiger da.
Genau.
Ja. Cheers. Cheers. Das ist saftig und mit vollem Zug geht das hinten raus.
Und es hat auch keine Reduktion. Das ist ja auch so eine Thematik momentan, wo sehr, 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 sehr gut bewertet wird oder auch sehr, sehr, ich sag mal so, gerade in aller Munde ist. Aber trotzdem müssen die Trauben reif sein und man muss aufpassen, wo die Reduktion herkommt. Und auf unserem Boden, in dem Fall, ist es auf Kalk gewachsen und es ist zum Teil auch reif gewachsen. Und dann ist da auch voller Inhaltsstoffe für die Hefe da. Und dann kann auch keine Reduktion kommen, ja, weil eine Reduktion meistens immer von gewissen Stress von der Hefe herkommt. Und zwar natürlich, ich sag mal, wenn ich jetzt Feuersteinanteil im Boden habe, dann präsentiert sich das auch in dem Wein, ja, wenn ich an die Loire gehe, ja, oder in Teile von Burgund. Aber eigentlich haben wir in Deutschland selten solche Böden. Und für mich geht es darum zu sagen, es muss auch ein gewisser Saft auch im Chardonnay drin sein.
Brüm hat immer viel Reduktion.
Brüm hat immer viel Reduktion, aber das ist Riesling.
Ja. Wie würdest du dein kellertechnisches oder Weinbereitungs- oder Vinifizierungs-Credo auf den Punkt bringen? Gibt es da so ein paar Eckdaten, wo du sagst, also die sind mir schon wichtig?
Auf der einen Seite für uns ganz, ganz wichtig ist absolut kerngesundes Lesegut. Also wir hier haben eine Nulltoleranz für Botrytis in trockenen Wein. Und die andere Thematik ist, relativ schnell und kühl zu verarbeiten. Wir sind da jetzt keine Menschen, die hier 16, 18 Stunden Maischestandzeit wollen, sondern wir fahren viel ganz Trauben. Wir sind auch ein Fan von Oxidation. Das heißt, wir arbeiten mit sehr, sehr wenig Schwefel auf der Maische oder auch auf dem Trauben. Wollen eine Oxidation haben, aber darum lesen wir auch wieder früh, weil wir eine Frische von der Säure wollen, aber wir wollen keine lästigen Gerbstoffe haben und darum setzen wir voll auf Oxidation und wir setzen auch auf Oxidation bei Sauvignon Blanc, was viele Leute nicht verstehen.
Gibt eine ganz andere Aromatik. Ne?
Komplett andere Weinstilistik und sagt, wir sind hier in der Pfalz, wir sind näher, jetzt gerade bei Sauvignon Blanc, wir sind näher am Ursprungsland Sauvignon Blanc dran, zu dieser Stilistik, was 90% der deutschen Sauvignon Blancs produzieren. Ja. Und darum, ich bin da eher schon immer ein Mensch, der eher bodenständig und, glaube ich, eher oldschool unterwegs war. Und er sagt, das Traditionelle gefällt mir persönlich besser.
Ja. Fein. Das war jetzt der Chardonnay war?
Grand Reserve, also das ist so Mittelbau im Weingut, also eins unter den Lagen und zwei unter den Konsortengeschichten. Und das ist im Prinzip, war das ein Lagencuvée aus 60% Kalkanteil vom Boden, 10% Löss und ein bisschen Buntsandstein.
Und der Kalk, die Lage ist wo?
Das ist einmal hier in Mühlhofen, haben wir hier den Lössanteil. Und den Buntsandsteinanteil haben wir hier eine Lage, die heißt Roter Berg. Und der Kalkanteil kommt aus Appenhofen. Die Lage heißt Steingebiss und ist eine relativ kalkhaltige Lage, weil in Bergzabern gibt es ja noch nichts.
Genau.
So, zweiter Wein. Sauvignon Blanc. Roter Berg, Jahrgang ebenfalls 18. Also grüne Paprika und Stachelbeer suchen wir hier vergebens.
Ist aber auch nicht Sauvignon Loire, sondern das ist für mich eher Bordeaux. Ja, da fehlt ja, klar, so Semillon hast du keinen da drin, aber.
In dem Fall, ne?
Aber von der Stilistik her würde ich da die Heimat, oder die, sagen wir mal, die Nähe sehen.
Es gibt gewisse Puy-Fumés, die auch in diese Stilistik reingehen. So sehr ist es ganz und gar nicht, dann müssen wir den kleineren probieren, weil das ist viel, viel stahliger und auch mit mehr Zug. Aber das ist so, wie gesagt, ein Maul voll Wein, ne? Und da gibt es für mich auch ein paar Beispiele Puy-Fumé. Ich sag, da haben wir auch diese Salzigkeit hinten am Gaumen, haben schon das merkbare Holz, aber oft ist es nicht ganz so gelblastig, weil das ist schon sehr gelbfruchtig. Und darum kommen wir da schon eher in Richtung Bordeaux.
Ja. Das ist ein Wein auf Anhebung, weil man sagt, Mensch, der macht Spaß, ne? Also der hat nicht kompliziert, da hat nichts, also für mich jetzt, ja, ne, widerspenstig, sondern der fordert ein kleines bisschen. Ja. Aber letztlich, da passt das, was du eingangs, glaube ich, gesagt hast, die Flasche wird leer. Wenn ja. ich jetzt hier mit zwei Menschen vorstelle, wenn wir denn jetzt in 2 Stunden ist die Flasche leer und wir haben Spaß gehabt. Definitiv.
Und das ist nicht über Restzucker erzeugt, sondern es ist knalltrocken. Also wir haben ja 0,2 Gramm Zucker. Sondern einfach über Struktur und Mundgefühl.
Ja, und ein super Speisenbegleiter, schätze ich das ein. Der kann sich auch, glaube ich, ein bisschen anpassen. Ich schätze sogar, traue eine gewisse Wandlungsfähigkeit zu. Also nicht so monolithisch in seiner Art, dem Essen zu begegnen, sondern so ein bisschen, das eine Essen greife ich von links an und das andere von rechts.
Ja. Und das ist halt auch das Schöne an vielen von unseren Weinen, wo ich sage, Wein muss immer zum Essen passen. Und das ist für mich ein Wein, wo ich sage, da geht Seafood zu, es geht Sushi zu, aber es geht genauso auch ein bisschen kräftigeres Fleisch. Also kein helles, sondern schon ein bisschen kräftigeres Fleisch. Und das geht auch mal zu einer Bernese, ja? Tatsächlich. Und das ist so ein bisschen, was es ausmachen soll.
Ja, der kann mit Aromen umgehen, der kann mit Fett umgehen, auch in dem Gericht. Ja. Da hat er keine Angst. Ja, das ist aber tatsächlich eine Sauvignon-Stilistik, die hierzulande du nicht findest, ne?
Oder wenig? Sehr wenig. Ich sag mal, Oliver Zeder macht manchmal so 1-2 Sachen, wo es so ein bisschen in die Richtung geht.
Wie siehst du das mit Gesine? Gesine Roll?
Ist ein Tick fruchtiger. Und ein Gesine Roll, ein Tick fruchtiger. Mhm. Die großen Sachen von ihr würde ich eher noch ein Tick karger.
Ja, nicht so gelbfruchtig.
So ist es, sie sind karger. Die sind bedeutend karger, ja, also kein Kitsch, ganz im
Gegenteil. Nein, da ist Steiermark zum Teil, die besten Steiermark sind da als Vorbild.
Ja, genau.
Und karger, ja.
Einfach karger.
Wenn man dann die Weine, dann hast du es richtig beschrieben, mit den Personen nebeneinander stellt, dann passt das auch wieder.
Hey, ich sag mal so, ich bin jetzt auch nicht der kargste Mensch, ne?
Nein. Ja.
So, weil wir es von Weißen Bordeaux gerade hatten, es gibt da nochmal eine Steigerung drauf. Und zwar ist das ein Projekt mit Dorsten und Konsorten. Und wie soll es denn anders sein? Wir haben tatsächlich ein bisschen Semillon gepflanzt. Und haben ein bisschen Semillon im Anbau.
Okay.
Das ist auch mittlerweile legal.
Mittlerweile?
Mittlerweile auch legal.
Tatsächlich?
Ja.
Und die Flasche als ist ja auch von dem Äußeren ist, schon.
Ja, es muss halt auch so aussehen.
Pissack.
Ja. Genau. Und die Weine, Weißes Bordeaux, wird einfach viel zu wenig getrunken. Einfach viel, viel zu wenig.
Hier?
Ja. Wenn ich das irgendwo in der Gastro auf einer Karte sehe und dann kaufe ich das meistens, weil es wird einfach wirklich viel zu wenig getrunken. Und wir haben dann gesagt, ja komm, wir machen einen. Und dann wirklich einen, wo jetzt nicht so eine Einstiegsweise, so ein bisschen Chasplin, sondern wenn dann, dass ich schon mit einem Großen auch messen darf. Und dann haben wir gesagt gehabt, ja, wenn der dann ein Zehntel davon kostet, dann ist das anständig.
Also, was ist das? Chevalier oder?
Ich glaube,
Aubryon?
Ja, so in dieser Liga. 10% davon, das kostet dieser Wein, genau.
Ich bin da sozialisiert worden, auch schon Anfang der 90er war das, mit Fuessal und La Louvière.
Ja, sehr schön.
Ja. Sehr schön, das waren die zwei ersten, ja, und seit der Zeit hat es mich nicht mehr losgelassen. Ja.
Also das ist so die zweitliebste Gegend, wo ich Wein trinke. Ja, ist wirklich so.
Und auch die Weißen, ne?
Ja.
Die sind dann hierzulande weniger bekannt.
Mit den Süßen, mit den Sauternes tue ich mir manchmal ein bisschen schwer, aber trocken kann es richtig viel Spaß machen.
Das ist einfach auch beim so einem Sautern, wenn nach so einem 4-5-Gang-Menü, wo man dann schon Aperitif und Vorspeisenwein und Hauptspeisenrot und so, dann nochmal 13-14% hinten beim Süßwein. Das ist mir dann
nein, da holt
too
mich,
much, ne?
Genau. Da holt mich dann eher dann immer so ein Moselsaar, Ruwer, leichten Kabi oder eine Spätlese ab. Ja. wo ich sage, es macht mich wieder frisch und es kann wieder losgehen. Weil wir es vorhin von Brüm hatten, ich war gerade letzte Woche bei Karin, bei der Vertriebsleiterin von Brüm, die mittlerweile wirklich eine gute Freundin geworden ist, und habe wieder eingekauft, weil unsere Tochter ist jetzt 2 und ich habe dort ein bisschen Wein bestellt aus ihrem Geburtsjahrgang und mal schauen, was die Emma dann mit 18 dann damit macht.
Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist jetzt, da würde ich ganz spontan sagen, dem Wein geben wir noch ein bisschen Zeit. Ne? Das merkst du es auch. Da ist noch das Holz noch ein Tick zu sehr drin. Gutes Holz, merkt man. Hast du keine Investition gescheut?
Bei allen, also das ist bei uns an Holz zu sparen und das ist die schlechteste Option, die man machen kann. Es geht darum, es muss nicht immer das Namhafteste sein, sondern man muss selbst wissen, welches Holz zu welchem passt. Aber ja.
Ja, hinter dem Holz merkt man so diese Anklänge von reifer Frucht und von auch von so nussigen, rauchigen Noten.
Das braucht schon viel Luft. Also das 18er Jahrgang ist sehr, sehr jung. Luft,
ja.
Aber man merkt es schon, in welche Richtung es läuft, ne? Das wäre schlimm, wenn wir jetzt sagen, wir machen weißen Bordeaux und 18er Jahrgang wäre trinkreif. Ja. Das wäre ja grausig. Ne?
Aber man muss sagen, du traust dich was und das finde ich das hat was.
Ja, es macht ja auch selbst Spaß und ich glaube, ein Ehrgeiz ist es, oder war schon immer von mir ein Ehrgeiz, wenn man was Großes getrunken hat, irgendwie so mal in so eine Richtung zu kommen und zu sagen, sowas will ich auch produzieren, ne?
Und du hast nicht die Sorge, dass du dann das Image kriegst, du machst diesmal, also machst Bordeaux und machst Pinotage. Und
solange es gut schmeckt, ja, und solange man dann qualitativ auch was richtig Anständiges abliefert, warum nicht?
Ja, man muss nicht. Ich rede gerade mit vielen jungen Winzer, die gerade von Geisenheim kommen, und da kommen eben viele, die kommen mit so einem Fokus, wir müssen erstmal hier das Sortiment total verschlanken, 2 Rebsorten, 1 Rebsorte, so, ne, das ist oft so ein Credo, mit dem die kommen, und bei dir sehe ich einfach gerade auch zwar schon Fokus, aber auf der anderen Seite auch Lust zum Spielen, Lust
absolut
zu experimentieren.
Ich habe mir nicht gesagt, wir wollen auf 4-5 Rebsorten hin, aber das heißt nicht, dass wir 4-5 Weine machen wollen, sondern vorhin gesagt, im besten Fall sage ich 4 Rebsorten, 12 Weine und somit auch bestmöglich 3 verschiedene Stilistiken. Das heißt nicht, dass wir einen Gutswein, einen Easy-Drinking-Wein machen wollen, dann so einen Mittelbau als Ortswein und dann irgendwas Großes als Lager obendrauf, sondern bei uns geht es darum zu sagen, jetzt bei Sauvignon Blanc, ja, unser Einstieg, es gibt keinen Gutswein, weil das Paprika und Stachelbeer, das Grüne wollen wir nicht, schmeckt uns nicht, schmeckt mir nicht, dann will ich es auch nicht machen. Und Einstieg ist bei uns im Prinzip der Sauvignon Reserve. Das ist im Prinzip so ein Sauvignon-Verschnitt, ja, das ist karg, das ist ein bisschen salzig, hat eher schon ein bisschen grünere Frucht, aber nicht eben diese grüne Paprika und Stachelbeer. Dann haben wir die Grand Reserve, wo ein bisschen eher in die Richtung Pouilly Fumé, mehr Holzeinsatz, aber auch noch karg. Und dann haben wir die Lage mit Roter Berg in dem Fall, wo wir sagen, ja, hier haben wir doch eine super Kalklage und das wollen wir. Und dann darf es auch ein bisschen opulenter sein. Und wenn wir dann noch ein bisschen mit Semillon noch ein bisschen Blödsinn machen können, dann machen wir noch einen weißen Bordeaux. Ja, und warum nicht? Und dann haben wir auch eine Vielfalt. Halt nichts Pfälzisches, Klassisches. Aber wir sind hier auch in Mühlhofen. Genau. Wir sind hier nicht in Deilesheim oder Forst, wo wir sagen, ja, wir haben 90% Riesling. Und müssen ungeheuer machen, weil es ungeheuer schon immer so schmeckt. Wir sind hier in Mühlhofen, da hat keiner keinen Plan, wie die Lagen schmecken.
Und du hast vorhin mal angedeutet, da hast du was von Bad Bergzabern gesagt und hast da so ein Grinsen kam da raus. Was hat es damit auf sich?
Bad Bergzabern, Kurort, der was so in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren so ein bisschen verloren hat. Aber die Stadt gibt sich momentan wieder ein bisschen Mühe, dass dieses Bad Bergzabern wieder ein bisschen ins Laufen kommt, touristisch gesehen. Und wir hatten die Möglichkeit, im Januar 20 die Villa Pistoria zu bewirtschaften, oben in Bad Bregzabern. Das ist ein Areal von 3,5 Hektar mit einem riesen Kalkanteil und vor allen Dingen mit einem riesen Aktivkalkanteil. Das ist ja das Thema. Und dort oben wachsen momentan noch Riesling, Silvaner, bisschen rote Rebsorten, ne? Und auch ein bisschen Regent. Das haben wir jetzt zum Teil gerodet und werden jetzt in 21 neue Pflanzen dort oben. Und zwar gibt es unser neues Projekt, auch als eigenständiges Weingut. Das läuft nicht als Weingut Biedeköfer, sondern tatsächlich als Villa Pistoria.
Und ist da auch Stefan Dorst mit?
Nee, da ist im Prinzip keiner mit
an Bord.
Also das ist wirklich eine reine autarke Geschichte. Und das gibt für uns so ein bisschen Boutique. Was für uns ein bisschen Boutique-Weingut geben. Ja. 3,5 Hektar arrondiert, 100% biodynamisch, 100% Chardonnay, zwei Weine.
Okay, okay.
Einmal so ein bisschen Chablis und einmal voll auf die Fresse. Ja. Also Burgund.
Und das wird wann wahr?
Wir hoffen mit dem ersten Jahrgang 2000, natürlich in 2024. Natürlich alles sehr, sehr junge Reben. Ja. Das ist natürlich ein Projekt, sag mal, wo wir in 10, 15 Jahren wahrscheinlich richtig, richtig viel Spaß haben werden. Wir haben hier oben ja, knapp 10 cm Lössauflage und dann unten drunter richtig Muschelkalkboden. Kalk. Also richtig, richtig Kalk. Mhm. Also nicht nur in Gesteinsform, sondern wirklich in Platten. Das heißt, für jedes Pflanzloch händisch pflanzen und erstmal ein Meißel durchjagen, dass die Rebe überhaupt mal durch diese Kalkplatten durchkommt. Mhm. Unser neuestes Projekt, wo wir wirklich sehr, sehr viel Spaß dran haben.
Aber es ist viel Arbeit, oder?
Riesig viel Arbeit. Und das war so in den letzten Jahren absolut so ein Winterschlaf. Ja, nicht im Winterschlaf, im Röstenschlaf. Nicht nur Winterschlaf, sondern Röstenschlaf. Und haben da jetzt die letzten zwei Jahre wirklich viel Arbeit reingesteckt. Ist ein Naturschutzgebiet drin. Und sind da sehr eng mit der oberen Naturschutzbehörde zum Arbeiten. Weil Teil Weinbergsfläche, die wurden vor 15, 20 Jahren gerodet. Da haben wir eine Kooperation jetzt im Prinzip über dieses Beweidungsprojekt und zum Teil als Anstockrebenpflanzung. Ja, pflanzen da oben natürlich Reben aus dem Burgund, Selektion Massal.
Aber das ist doch sehr nah am Wald, ne?
Das ist absolute Waldlage.
Hast du dann nicht Probleme auch mit Wild und so weiter?
Darum pflanzen wir weiß. Nummer eins, weiße Rebsorten, Nummer eins.
Okay, die Wildschweine mögen die nicht,
oder? Nein, also die Wildschweine mögen das nicht, aber die Vögel mögen weiße nicht ganz so.
Okay.
Die gehen lieber auf die roten.
Okay.
Und durch das, dass wir da oben eh ein Beweidungsprojekt haben, ist es komplett eingezäunt, wo unsere Schafen im Prinzip oben laufen. Natürlich, ich sag mal, wir müssen täglich gucken, weil dort viele Wildwechsel auch drin sind und gehen dann von der Erziehungsform auch ein bisschen anders. Also das heißt, wir gehen von Stöcken auch höher und kleinere Laubwand, so dass man vom ganzen Stock schon höher kommt, dass man irgendwo der unterste Draht irgendwo schon erst bei 1,30 Meter anfängt.
Und aber so keine Pergola?
Keine Pergola, nein. Also es werden überwiegend wird es eine klassische Drahtrahmenerziehung geben, aber da sind auch Flächen dabei, die sind so steil und so viel Seitenhang drin, wo wir Einzelstock pflanzen.
Und die Ausrichtung ist Osten, oder?
Wir haben alle drei Seiten.
Okay, alle drei
Seiten. Wir haben alle drei Seiten, darum auch diese zwei Weine. Mhm. Und somit haben wir, durch das, dass es zum Teil in den Wald reinläuft, relativ früh schon Beschattung vom Wald her, von Bäumen. Und somit auch eine sehr, sehr kühle Lage. Und darum auch zwei Stilistiken einfach. So ein bisschen Chablis, ein bisschen was Kühleres, bisschen frischen Chardonnay. Und dann halt einmal
ja, Power.
Einmal Power. Aber ohne Eleganz zu verlieren.
Wird das dann aus deiner Sicht jetzt so eine Garage, hast du eben den Begriff, wie so ein Boutique. Zweites Boutique, ja, Boutique-Weingut nebenbei? Ja. Oder hat das auch Konsequenzen für hier?
Wir hoffen, dass es Konsequenzen für hier hat. Ziel, also den Traum, was die Julia und ich uns vorstellen, irgendwann von 5-6 Hektar wirklich leben zu können und zu sagen, ja, wir machen hier 5-6 Hektar Weinberge und ich mache die Weinberge und ich stehe selbst in den Weinbergen drin und kann jede Arbeit selbst machen und Mit zwei Weinen und wenn wir uns da auch im Klaren sind, wir reden da von 5-6 Hektar Weinberge mit einem Durchschnittsertrag von 2.500 Liter, reden wir irgendwo vielleicht von max 10.000 Liter Wein von 13.000 Flaschen. Ja, und das ist natürlich, das wär schön, wenn wir irgendwann dahin kommen.
Der Stefan Biedisch erfindet sich gerade wieder neu in diesem Projekt, ist, so scheint es mir. Ja. Also dieser enorme Wachstumsprozess der letzten Jahre ist das eine.
Ja, wir mussten ja im Endeffekt, wir mussten ja auch wachsen. Durch das, durch unsere Veränderung, wie wir das Weingut ausgerichtet haben, haben wir halt schon viel investiert. Und viele Investitionen, die Bank will das Geld ja irgendwann auch mal wieder sehen, ja. Und somit mussten wir halt auch wachsen, um halt eine gewisse Weinmenge auch einfach haben zu können. Und Ziel ist es absolut zu sagen, ja.
Back to the roots.
Back to the roots.
Du wieder als ja. Winzer, als Arbeiter im Weinberg ja. an den Reben dran.
Genau. Und am liebsten ein, zwei Weinhändler, die mir den Wein verkaufen mhm. und sagen, hier Gastro, wollt ihr das?
Du kannst dich ganz da oben.
So ist es. Okay. Und ich mag mir morgens meine Hände dreckig machen und mag sie abends abwaschen können.
Machst du abends abwaschen, ja.
Und das ist so das Thema, wo es darum geht. Und bestmöglich das komplett ohne Traktor.
Und da gibst du dir noch 10 Jahre bis dahin? Oder ist das jetzt?
Ich weiß es nicht. Mhm. Natürlich so schnell wie möglich, aber man muss sich auch im Klaren sein, dass die Weinberge jetzt locker mal 10, 15 Jahre brauchen, mhm. um diese Qualität abliefern zu können, um zu sagen, ja. Da fängt es mal an. Und natürlich werden die Weine erst nach 25 Jahren, die Reben erst nach 25 Jahren in den Top gehen. Aber dann bin ich schon, ja, 25 Jahren bin ich 60. Mhm. Natürlich wäre das cool, wenn ich es mit 60 sagen könnte, so, alles gut hier, Mühlhofen soll es machen, wer Bock drauf hat, ja. Und ich kümmere mich nur noch um Bergzabern und mache das noch. Und wie gesagt, und die Zeit wird sagen.
Was ich hier gelernt habe, kein Stillstand. Da gibt es immer wieder Ideen, neue Projekte. Und das Leben ist ja auch dafür da, oder?
Ja, ich habe zu Julia gesagt, ausruhen tun wir uns, wenn wir 60 sind.
Ja. Dann darf ich mich schon ausruhen.
Ja. Nein, es ist, ich mache das ja gern, ja, und ich arbeite auch gern und ich arbeite auch gern morgens früh und bis abends spät und wenn das Spaß macht, dann ist es toll und ich arbeite lieber im Weinberg und im Keller. Ich bin nicht der Typ, der, natürlich gehört es dazu und muss das auch sein, ich mag auch die Kulinarik, ich gehe gern, sehr gern essen, aber es gab halt vor Corona eine Zeit, wo du jedes Wochenende unterwegs bist und wie gesagt, wir haben jetzt eine 2-jährige Tochter und
das ist dann irgendwann zu viel, ne?
Irgendwann wird zu viel und da muss man dann auch selbst mal gucken, wo geht die Reise für einen selbst hin, ja? Und das ist so das Thema und das ist auch das, was uns gerade momentan bewegt und ich sag mal, vor 5-6 Jahren Work-Life-Balance, ja, was soll das?
Aber
es wird Thema, ja. Mhm. Ich habe zwar lange gebraucht, aber meine Mädels treten mir dann an die Füße, ja. Siehst du. Aber das ist auch schön so. Und das ist
ja, ich habe die zwei ja getroffen, zwei sehr sympathische Mädels, von denen du gerade sprichst. Und dazu kommt auch noch ein knuddelig, liebevoller Hund.
Der Sancho, ja.
Ja.
Ja. Ja, letzter Wein.
Ja, Finale.
Jetzt haben wir so viel über Weißwein erzählt und Spätburgunder Pinot. Und zwar ist es jetzt kein Lagenwein, was wir jetzt haben, sondern es ist einfach eine Fasselektion. Das heißt, die besten Fässer. Mhm.
Also das ist deine Spitze?
Ja. Mhm. Ja. Und zwar ein bisschen was Gereifteres.
16?
14.
14.
Es braucht ein bisschen Zeit, bis es kommt. Schönes Wortspiel. Der Wein heißt Le Dernier Cri. Der letzte Schrei.
Nicht Bremia Grü, sondern
Le Dernier Cri. Genau. Und das kann man auch ein bisschen anders übersetzen, Le Dernier Cru, die letzte oder die hinterste Lage. Das finde ich ein sehr schönes Wortspiel, weil ist für mich ein sehr großer Pinot aus Mühlhofener Weinberg.
Pfälzer Hinterland.
Pfälzer Hinterland, ja, absolut.
Der animiert sofort zu meditieren bei mir. Also das geht sofort los. Augen zumachen und mich ein bisschen beschäftigen, vortragen lassen. Führt jetzt im Interview natürlich, darf nicht dazu führen, dass ich anfange zu schweigen.
Das Schöne an dem Wein finde ich auch, dass einfach jede Komponente nicht zu laut ist.
Weil der hat einen wunderschönen Trinkfluss. Bis ins Finale, hinten raus, fokussiert wieder. In der Mitte macht er so ein bisschen, macht er nochmal, wird er nochmal ein bisschen kräftiger. Aber zum Finale hin verschlankt er sich wieder. Grip, ne? Das ist, aber alles angenehm. Das ist nicht so, auch das ist auch ein Wein, da kannst du auch weniger Hardcore Rotwein mitkriegen, weil so ein schönes, sanftes, seidiges Mundgefühl, das ist, ja, dieser Spagat ist schon gelungen zwischen Anspruch und Süffigkeit.
Genau. Das ist das Thema. Das ist, Frank gesagt hat, der Trinkfluss muss da sein und es ist schade, wenn man abends nur eine Flasche Wein trinkt.
Zu zweit. Ja. Ja. Lieber Stefan, ich danke dir ganz herzlich. Es war ein schönes Aufeinandertreffen hier bei dir in deiner Weinstube hier. Vielen Dank und ich wünsche dir vor allen Dingen viel, viel Glück für deine Projekte insgesamt, aber vor allen Dingen für das Bad Bergzabener Projekt.
Vielen, vielen Dank. Es hat mich riesig gefreut, dass du da warst. Vielleicht bald wieder.
Auf bald. Tschüss.
Danke dir. Tschüss.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Stefan Bietighöfer, dem Bauch- und Genussmensch aus Mühlhofen in der Pfalz, der gerade einen ganz, ganz großen Traum lebt. Von ganzem Herzen wünsche ich ihm auf dem Weg dorthin alles Glück der Welt. Lieber Stefan, ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen dafür. In ein paar Wochen werde ich im Rahmen meiner Online-Tastings auch Stefan Bietighöfer einladen und natürlich dich und alle Podcast-Hörer rechtzeitig darauf hinweisen. Nächste Woche ist mit Gerd Bernhardt einer der stillen Stars der Szene zu Gast hier im Podcast von Genuss im Bus. Weil er ein echter Grenzgänger ist, hat er gelernt, offen und tolerant mit unterschiedlichen Lebensarten umzugehen. Er fühlt sich eher bereichert von ihnen als bedroht. Er sagt, wir sind zu Hause in Schweigen am südlichsten Zipfel der südlichen Weinstraße, haben Weinberge Hüben in der Pfalz genauso wie drüben im Elsass und sind uns einig mit unseren Nachbarn, was das gute Leben angeht. Also, schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und mit Gerd Bernhardt ein Winzer am Mikrofon Platz nimmt, dem dein Ohr zu schenken ich schon heute empfehlen möchte. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.